Leute, ich bin selber richtig aufgeregt, weil ich mich so freue. Nachdem wirklich alle Termine meiner Ohrenzeugentour so schnell restlos ausverkauft waren, haben mir ganz viele von euch geschrieben, dass sie traurig waren, weil sie keine Tickets mehr bekommen haben. Jetzt gibt's gute Nachrichten. 2025 wird die Tour mit neuen Terminen verlängert. Natürlich sind ganz viele von meinen Lieblingslocations wieder mit dabei, aber auch viele neue Städte. Dieses Mal komme ich zum Beispiel auch wieder in die Schweiz, ins Saarland und nach Leipzig. Los geht's am 14. September 2025 in Zürich. Danach bin ich in München, Leipzig, Hannover, Stuttgart, Berlin, Saarbrücken, Hamburg, Bielefeld, Nürnberg, Frankfurt und in Essen. Wenn ihr dieses Mal dabei sein wollt, dann wartet nicht zu lange. Letztes Mal waren die Karten in vielen Städten sehr, sehr, sehr schnell weg. Die Tickets für die neuen Termine der Ohrenzeugentour 2025 bekommt ihr ab sofort auf printyourticket.de, bei Eventim und natürlich auch überall sonst, wo es Tickets gibt. Danke für eure Unterstützung und ich freue mich schon, euch alle live zu sehen.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft.
Hallo und herzlich willkommen bei Verbrechen von nebenan. Und hallo Tanina. Ich sehe dich nicht, aber ich höre dich.
Ich habe gerade einen Flug weiter.
Entschuldigung.
Normalerweise laberst du doch immer erst. In der Zeit könnte ich duschen gehen, mir was zu essen machen. Jetzt denke ich, ich nehme einen Schluck Wasser und dann soll ich schon Tag sagen. Ja. Tag, schön, hey!
Es ist heute ein bisschen anders als sonst, weil wir sind heute im ganzen neuen Radiostudio. Also ich habe hier vorher noch nie aufgenommen, du schon häufiger als Moderatorin. Aber jetzt haben wir es irgendwie so runtergefahren, den Tisch. Und wir sehen uns gerade einfach nicht. Wir sitzen uns
was
gegenüber.
Was ich sehr, sehr angenehm finde.
Es hat durchaus auch Vorteile. Ja. Ich sehe halt nur Taninas Haarböbel, Zopf, wie nennt man das? Knödel.
Das ist ein Unfall, was ich da oben heute auf meinem Kopf trage. Und also das kann man sehen da oben.
Ich sehe, wie bei Klein Mü. Kennst du Klein Mü von den Moomins? Die hat auch so einen Knödel auf dem Kopf.
Und nein, ich bin etwas älter als du. Ich kenne aus Fever Tüt. Aber ich kann dich gar nicht sehen. Also du guckst auf die Rückseite meiner Bildschirme hier.
Richtig, und du
und
auf meine.
Ich habe hier Bildschirme, die ich von vorne sehen kann. Ach, du hast ja auch noch einen.
Richtig.
Ja, guck mal, doppelte Wand. Wir sehen uns nicht. Das wird heute eine gefühlte Show.
Es ist ein bisschen wie bei Herzblatt, als ob du hinter so einer Wand wärst. Und dann.
Ich kann dich aber riechen.
Das ist die Hauptsache. Ne? Gibt's was Neues bei dir, podcastmäßig? Läuft ja richtig gut. Tatort Krankenhaus, wer es noch nicht gehört hat. Mega-Podcast.
Ich freue mich so, weil jedes Mal, wenn wir das bei dir im Podcast erwähnen, zack, 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 dann hören doch wenigstens alle mal rein. Nein, läuft super, wir sind fröhlich dabei. Ich finde, unsere Folgen, unsere Fälle werden besser. Mhm. Ich finde, unsere Präsentation wird besser. Also finde ich, muss ich da ja so ein bisschen eingrooven. Ja, also wir sind fröhlich dabei, Peter und ich, der Anwalt für Medizinrecht. Und wir erzählen euch ja immer, was in Krankenhäusern alles an Fehlern passieren kann. Mhm. Das hört ihr bei uns.
Und ich erzähle dir und euch auch was. Wir sprechen heute über Sammy Baker in dieser Folge. Das ist ein 23-jähriger junger Mann, der eigentlich das Leben und seinen Geburtstag feiern wollte und der kurze Zeit später von Polizeikugeln getötet wird. Mhm. Dieser Fall ist tatsächlich was Besonderes. Ich mache hier nämlich so eine Art Doppelfolge. Also hier bei Verbrechen von nebenan sprechen wir beide über den Fall, also darüber, was genau passiert ist, die Abfolge der Ereignisse. Und in Folge 10 von meinem zweiten Podcast, diese eine Moment, führe ich ein Interview mit Sammys Mutter Justine Seewald, deren Leben sich durch Sammys Tod natürlich komplett verändert hat. Wie sich das alles für sie anfühlt und warum sie bis heute für Gerechtigkeit kämpft, das hört ihr bei dieser eine Moment kostenlos und überall, wo es Podcasts gibt. Also diese beiden Podcasts sind sozusagen wie zwei Puzzlestücke, die sich ergänzen. Verstehst du, wie ich das meine?
Das verstehe ich. Und im Prinzip in den wenigen Minuten, die wir jetzt hier dabei sind, haben wir schon über drei verschiedene Podcasts gesprochen.
Stimmt.
Das Portfolio füllt sich, der Herr.
Das Portfolio füllt sich. Aber der Werbeblock ist jetzt eigentlich auch an dieser Stelle vorbei. Ich wollte es nur erwähnt haben, weil ich glaube, es ist sehr spannend, auch Sie zu hören. Also zwei kleine Ausschnitte aus dem Interview hören wir auch in dieser Folge. Und den Podcast, dieser eine Moment, den gibt es natürlich kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Inhaltswarnung wie immer vorab. In dieser Folge geht es um den brutalen Tod eines jungen Menschen durch Polizeischüsse und um Drogen und auch um psychische Erkrankungen wie zum Beispiel Psychosen. Wenn ihr das heute vielleicht eher nicht hören könnt, dann überspringt diese Folge lieber.
Ich kann dich zwar nicht sehen, Tanina, aber ich kann dich hören. Bist du bereit für den Fall?
Ja, und ich habe ja unseren Fall quasi in Textform in der Hand. Und da steht jetzt an dieser Stelle, ich könnte mich entscheiden zwischen Ja, Schrägstich und Nein. Schön, dass du mir da... Ja, sagen wir Nein. Das war's mit dem Podcast für heute. Alles Gute. Hört einfach in den anderen von Herrn Fleiter rein. Ja, natürlich bin ich bereit.
Das ist gut. Das ist gut, sonst wäre es jetzt das erste Mal, dass wir eine ganz, ganz kurze Folge machen. Das will ja, glaube ich, auch keiner. Also
und jetzt nochmal Werbung.
Ja, genau. Das machen wir nicht. Wir starten direkt in den Fall. Die 23 war schon immer Sammys Lieblingszahl. Sie begleitet ihn schon sein ganzes Leben lang. Als kleiner Junge trägt er die Ziffer zum ersten Mal als Rückennummer auf seinem Basketballtrikot, genau wie bei seinem großen Idol Michael Jordan. Genau deshalb ist für den jungen Mann aus dem hessischen Wetzlar klar, dass sein 23. Geburtstag etwas ganz Besonderes sein soll. Seinen 21. Geburtstag hat er in Las Vegas und seinen 22. in Bangkok gefeiert. Dieses Mal will er mit seinen besten Freunden nach Amsterdam fahren. Doch weil Sammys Geburtstag am 11. August 2020 auf einen Dienstag fällt und er ziemlich kurzfristig eingeladen hat, können ihn nur zwei seiner Freunde begleiten. Max und Alex, der kommt dafür sogar extra aus Wien nach Amsterdam geflogen. Die drei haben sich eine Unterkunft über die Online-Plattform Airbnb gebucht. Sie liegt im Amsterdamer Westen im Hotel Chassé. Von hier aus sind es nur knapp 10 Minuten bis ins Stadtzentrum, zum Anne-Frank-Haus oder zum berühmten Van Gogh-Museum. Der perfekte Startpunkt für eine Tour durch die Stadt. Gegen 18 Uhr treffen sich die drei Freunde am 10. August, also an dem Abend vor Sammys Geburtstag, an der Unterkunft. Sie checken ein und machen sich ein bisschen frisch, bevor es später in die Stadt gehen soll. Es ist ein milder Sommerabend. Die Temperaturen liegen immer noch bei weit über 20 Grad. Bevor es losgeht, lädt Sammy noch eine Story aus der Unterkunft bei Instagram hoch und teilt sie mit seinen knapp 170.000 Followern. Der 22-Jährige ist Fitness-Influencer und Model und will seine Follower dazu inspirieren, ein fitteres und gesünderes Leben zu führen. Dass sein eigenes Leben keine 3 Tage später hier in Amsterdam enden wird, das kann Sammy nicht ahnen.
Ja, ich hätte es auch erstmal nicht. Klingt nach so einem ganz normalen Trip nach Amsterdam unter Freunden. Scheinen ja auch irgendwie ganz coole Freunde zu sein, wenn die extra angereist kommen oder extra angeflogen kommen. Was ist denn der Sammy so für ein Typ? Also jetzt kennen wir schon so einiges, aber beschreib den doch mal noch ein bisschen mehr vielleicht.
Ja, genau die Frage habe ich natürlich auch Sammys Mutter Justine gestellt. Sammy wird am 11. August 1997 in Gießen geboren, als Samuel Seewald. Seine Mutter Justine Seewald ist damals erst 25 und mitten im Studium, als sie schwanger wird. Sie beschreibt ihren Sohn so.
Es war mein absolutes Traumkind. Also er war lustig, er war sportlich, er war voller Ideen. Also als Kind einfach wundervoll. Und er war sehr sensibel. Also der hat schon gespürt, auch wenn ich von der Arbeit kam und ich war nicht so gut drauf und habe versucht, das zu überspielen, der hat sofort gespürt, dass irgendwas los ist. Also er war immer sehr sensibel, sehr intuitiv, hatte feine Antennen. Was mich immer sehr beeindruckt hat, ist, dass er so sein Ding gemacht hat, ohne dass er groß mich um Hilfe gebeten hat, jetzt als junger Erwachsener natürlich, ne? Also der hat einfach irgendwie sein Ding gemacht und ich habe nur gestaunt.
Sammy hat afroamerikanische Wurzeln und wächst zweisprachig auf. Seine Familie lebt zum Teil in den USA und auf Jamaika. Seine Eltern trennen sich, als Sammy noch ganz klein ist, haben aber trotzdem weiter ein gutes Verhältnis miteinander. Schon als kleiner Junge macht Sammy viel Sport und ist dabei ziemlich ehrgeizig. Er spielt erfolgreich Basketball, später sogar in der Oberliga für den MTV Gießen. Mit 16 fängt er an, ins Fitnessstudio zu gehen und entwickelt dafür eine große Leidenschaft. 2016 macht er sein Abi und beginnt danach in Gießen ein Lehramtsstudium in Sport und Englisch, genau wie seine Mutter, die ebenfalls als Lehrerin arbeitet. Nach einiger Zeit wechselt er in den Studiengang Umweltmanagement. Gleichzeitig baut er sich eine Karriere bei Social Media auf. Schnell sammelt der gut aussehende junge Mann mit den hohen Wangenknochen, dem durchtrainierten Körper und dem strahlenden Lächeln zehntausende Follower ein und bekommt bald die ersten Werbeverträge und Sponsoren. Für seine Jobs reist Sammy bald um die Welt. In Bangkok lernt er seine spätere Freundin kennen. Trotzdem bleibt seine Familie das Wichtigste für ihn. Auf Fotos sieht man Sammy strahlend mit seiner Mutter, seinem Vater und seinen Großeltern. Hier in Amsterdam wollen Sammy und seine beiden Freunde Max und Alex einfach nur eine gute Zeit haben. Auf dem Weg in die Stadt teilen sich Sammy und Alex zwei Joints, die sie in einem Coffeeshop gekauft haben. In Amsterdam gibt es die an jeder Ecke, was ja wahrscheinlich jeder weiß, der schon mal da war. Der Konsum von Cannabis wird hier in den Niederlanden seit den 70er Jahren in der Öffentlichkeit toleriert. Genau das zieht eben auch jedes Jahr hunderttausende Touristen in die Hauptstadt der Niederlande. Sammy, Max und Alex gehen zusammen in einem Restaurant am Newmarkt essen. Danach ziehen die drei weiter. In einem zweiten Coffeeshop teilen sie sich weitere Joints und Sammy isst zusammen mit Alex einen Zitronen-Space-Muffin, der ebenfalls Cannabis enthält. Du weißt wahrscheinlich, was ein Space-Muffin ist, oder?
Also, das ist ein Muffin mit Zitronengeschmack und da ist halt eben Gras drin. Also
genau. Cannabis. Das ist insofern wichtig, als dass die Aufnahme, wenn du Cannabis eben über das Essen konsumierst, dass es anders ist, als wenn du einen Joint rauchst. Ne? Also sozusagen zeitverzögert, du merkst das erst nicht und dann knallt es halt umso stärker rein. Das ist für diese Geschichte nicht ganz unwichtig.
Okay.
Und man muss sagen, dass auch generell so Drogenkonsum für Sammy eher ungewöhnlich ist. Der achtet eigentlich sehr auf seine Gesundheit. Er trinkt kaum Alkohol und ist auch auf Partys meistens der Fahrer. Wenn seine Eltern zum Abendessen mal ein Glas Wein trinken und ihm auch was anbieten, dann lehnt er immer mit der Erklärung ab, dass das nicht gut für den Muskelaufbau ist. Drogen nimmt er sonst nie. Das merken auch seine Freunde ziemlich schnell daran, wie unbeholfen der 22-Jährige mit den Joints umgeht. Die Gruppe hängt zusammen noch etwas an einer der beliebten Grachten in Amsterdam rum, bevor die Freunde um 0 Uhr Sammy zum Geburtstag gratulieren. Irgendwann machen sich die drei langsam auf den Rückweg. Am nächsten Tag wollen sie zusammen nach Zandvoort an den Strand fahren. Der Ferienort ist so etwa eine Dreiviertelstunde von Amsterdam entfernt. Für den Weg zu ihrer Unterkunft nehmen sie sich ein Uber. Doch schon nach ein paar Minuten geht es Sammy offenbar nicht gut und er fragt den Fahrer, ob dieser anhalten kann. Sammy steigt gemeinsam mit Max aus, doch irgendetwas ist anders. Nach kurzer Zeit streiten sich die beiden so heftig, dass Sammy seinen Freund wegschickt. Auch das ist sehr ungewöhnlich für den freundlichen und höflichen Sammy, dem seine Familie und seine Freunde so wichtig sind. Nachdem Max abgezogen ist, bleiben Alex und Sammy allein zurück. Immer wieder schaut sich Sammy um, als würde ihn irgendwer verfolgen. Er wirkt fahrig. Als Alex ihn nach seinem Handy fragt, um den Weg zum Hotel nachzugucken, also weil der Akku von Alex' Handy leer ist, will Sammy sein Handy nicht rausrücken. Er scheint seinem Freund plötzlich nicht mehr zu vertrauen. Mittlerweile ist es 4 Uhr morgens. Sammy will plötzlich allein sein und trennt sich von Alex. Bevor er in die Nacht verschwindet, sagt er noch, das Leben ist wohl ein einsamer Weg. Dann verschwindet Sammy und er wird erst viele Stunden später wieder auftauchen.
Ja, also für mich klingt das hier gerade wie so eine 1A-Psychose.
Mhm.
Hört man ja schon mal, ne? dass Leute wirklich, die sonst noch nie irgendwie Drogenkonsum gewohnt sind und so, da kann sich, glaube ich, auch mal richtig im Kopf einen Schalter umlegen. Also so klingt der jetzt gerade für mich.
Ja.
Das ist ja gar nicht mehr er selber dann.
Absolut, und das ist auch das, was eben die meisten Experten vermuten. Also man kann sich eigentlich fast sicher sein, dass der für ihn ungewohnte Cannabiskonsum bei Sammy eine Psychose verursacht hat.
Ach, tatsächlich, wie ich das angucke. Hier gehöre ich wohl zu den Experten.
Ja, also vielleicht mal für diejenigen, die das jetzt nicht wissen, was das ist. Eine Psychose ist halt eine psychische Störung, bei der Menschen für einen kurzen Zeitraum oder in seltenen Fällen auch dauerhaft an Wahnvorstellungen leiden und den Bezug zur Realität verlieren. Das kann man zum Beispiel daran erkennen, dass diese Menschen sich plötzlich verfolgt fühlen. Ja, wie der Sammy auch, und das Gefühl haben, beobachtet zu werden. Sie fühlen sich außerdem oft bedroht und hören Stimmen oder sehen sogar Geister. Heute weiß man, dass Cannabis solche Psychosen begünstigen kann, auch nach einmaligem Konsum, besonders bei jungen Menschen zwischen 15 und 25. Vielleicht nochmal zur Einordnung. In den letzten Jahren ist der Gehalt an THC, also der Substanz, die den Rausch bei Cannabis auslöst, in den Cannabispflanzen in vielen europäischen Ländern extrem gestiegen. Die meisten Joints sind heute also viel stärker als noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Und je stärker das Cannabis in einer Stadt ist, desto höher ist auch die Zahl der Psychosen. Das zeigt zum Beispiel eine Studie aus dem Jahr 2019. Und besonders hoch sind die Zahlen bei den Psychosen in London und in Amsterdam. Da könnte es also durchaus einen Zusammenhang geben. In der niederländischen Hauptstadt war etwa die Hälfte aller Psychosen auf den Konsum von Cannabis zurückzuführen. Genau das ist wohl auch Sammy passiert, denn bis zu diesem Abend in Amsterdam war er nie psychisch auffällig. Das berichtet später auch ein Sportmediziner aus Wetzlar, bei dem Sammy immer wieder in Behandlung war. Er war sehr ehrgeizig, psychische Auffälligkeiten wurden von mir nie bemerkt. Ganz im Gegenteil, der junge Mann wirkte klug, differenziert und strukturiert. Und das ist vielleicht auch ein Teil des Problems, weil diese Psychose so völlig ohne Vorwarnung kommt. Ja, weil man gar nicht damit gerechnet hat, dass so ein super gesunder Mensch an sowas erkranken kann und das eben so schnell.
Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass Sammy jetzt zu diesem Zeitpunkt jetzt alleine ist, mitten in der Nacht und der ist da irgendwo in Amsterdam unterwegs?
Genau, der ist einfach dann losmarschiert und keiner weiß so richtig, wo er sich aufhält in dieser Zeit. Also diese Nacht lässt sich nur in Bruchstücken rekonstruieren. Nachdem Sammy und Alex sich so gegen 4 Uhr morgens trennen, geht Alex zurück zur Unterkunft und wartet dort auf seinen Freund. Er schreibt ihm mehrmals auf WhatsApp, bekommt aber keine Antwort und macht sich deshalb langsam große Sorgen um Sammy. An Schlaf ist deshalb für Alex kaum zu denken. Irgendwann schreibt er deshalb auch Max, also dem dritten Kumpel, und er schreibt ihm: Wir müssen ihn finden und ins Hotel bringen. Bitte hilf mir, ich habe echt Angst um ihn. Doch Max ist gar nicht mehr in der Stadt, sondern zu einem Kumpel ins etwa eine Stunde entfernte Utrecht gefahren. Als Sammy um etwa 10 Uhr morgens immer noch nicht wieder da ist, hat Alex die Nase voll. Eigentlich hätte er erst am nächsten Tag zurück nach Wien fliegen sollen, doch er bucht seinen Flug um, er will einfach nur nach Hause. Als er das Sammy schreibt, ruft er ihn an und bittet ihn zurückzukommen. Doch Alex hat keine Lust mehr auf das Hin und Her und reist ab. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Es gab immer wieder Kontakt zwischen den beiden und Sammy hat geschrieben, ich komme nicht und so. Also es war halt.
Aber zumindest schon mal ein Lebenszeichen.
Genau, es gab ein Lebenszeichen und es war halt nicht so ganz klar ersichtlich, kommt er jetzt alleine klar oder nicht, ne? Und er hat eben auch so ein bisschen die anderen von sich weggestoßen. Also hat deutlich gemacht, dass er eben keinen großen Kontakt will. Also nicht, dass jetzt irgendwer sagt, wie können die den da nur alleine lassen.
Okay.
Von da an ist Sammy in Amsterdam auf sich allein gestellt. Gegen Mittag kehrt er allein zurück ins Hotel und verschwindet kurz darauf wieder im Getümmel der Stadt. Um 18 Uhr an diesem Tag ruft Sammys Mutter Justine ihren Sohn auf dem Handy an, um ihm zum Geburtstag zu gratulieren. Zu diesem Zeitpunkt ist Sammy schon seit mehr als 24 Stunden auf den Beinen und streift allein durch Amsterdam. Der 23-Jährige geht kurz ran, sagt Hallo und legt dann sofort wieder auf. Justine wundert sich über ihren Sohn und schreibt ihm deshalb kurz alles klar. Und sie hat mir halt erzählt, dass das so eine Art Insider zwischen denen war, weil sie wollte ihn als Mutter nicht zu sehr nerven und wollte ihm damit immer sagen, wenn so alles klar geschrieben hat, so ich mache mir Sorgen, melde dich doch mal, wenn du Zeit hast. Und das war eigentlich für beide klar, was das bedeutet. Und normalerweise würde er dann jetzt irgendwie ein Selfie schicken oder irgendwie einen witzigen Spruch, aber es kommt halt nichts. Und er schweigt. Er antwortet nicht. 3,5 Stunden lang. Erst gegen 9:20 schreibt Sammy nur ein einziges Wort auf die Frage alles klar, nämlich nein. Bei Mutter Justine klingeln alle Alarmglocken. Die 48-Jährige sagt sofort Sammys Kumpel Max Bescheid, der sich mitten in der Nacht auf dem Weg von Utrecht zurück nach Amsterdam macht, um nach Sammy zu suchen. Max schreibt Sammy eine Nachricht und vereinbart mit ihm ein Treffen in der Airbnb-Unterkunft, aber Sammy taucht nicht auf. Auch in dieser Nacht bleibt er verschwunden, geht nicht an sein Handy und antwortet nicht auf Nachrichten. Erst am nächsten Morgen, dem 12. August, erreicht Justine ihren Sohn telefonisch. Sammy ist einsilbig und seltsam ruhig, wirkt irgendwie verwirrt. Immer wieder fragt er seine Mutter, was mache ich dann? Die rät ihm, dass er unbedingt zurück in die Unterkunft gehen soll, etwas essen, trinken und vor allem schlafen. Schließlich ist er seit mehr als 48 Stunden auf den Beinen. Und was man auch dazu sagen muss, also Schlafentzug macht so eine Psychose noch viel, viel schlimmer. Ja, also das ist alles so Faktoren, die sich gegenseitig bedingen. Aber Justine dringt nicht mehr zu ihrem Sohn durch.
Die Mama tut mir in diesem Moment so leid. Du machst dir solche Sorgen. Der meldet sich zwar noch, aber das puzzelt sich ja alles nicht zusammen. Du weißt ja überhaupt nicht, was mit dem los ist. Du kriegst ja keine Antworten raus. Ich wäre verrückt geworden. Ich glaube, wäre auch schon nach Amsterdam aufgebrochen.
Ja, das ist, also wie ich gerade schon gesagt habe, er hat ja vorher nie an irgendeiner psychischen Erkrankung gelitten. Und sie hat gesagt, deswegen war das auch so schwierig. Wenn ich gewusst hätte, dass der irgendwie anfällig für sowas ist, dann hätte ich ja gewusst, wie ich darauf reagieren muss. Aber am Anfang hat sie das gar nicht verstanden.
Weißt du denn, was sie gedacht hat? Hat sie gedacht, also ich meine, die kennt ja ihren Jungen, dass der irgendwie Liebeskummer hat und deswegen so einsilbig ist und so. Mhm. Hatte sie da irgendeine Erklärung?
Also sie hat sich schon gedacht, dass das was mit Drogen zu tun hat. Und irgendwann haben ihr die Kumpels das dann auch gebeichtet, weil die ist ja nicht doof. Die weiß, dass drei Jungs Anfang 20, was die in Amsterdam vielleicht auch machen, ne? Und sie hat schon die ganze Zeit ein schlechtes Bauchgefühl. Aber in ihrem Umfeld sind halt Leute, also auch familiäres Umfeld, die sagen, jetzt sei doch nicht so eine Glucke, der ist erwachsen, der ist da mit seinen Kumpels, dann stürzt man halt mal ab, das gehört auch dazu. Also sie hat schon die ganze Zeit so dieses reißende Gefühl, eigentlich muss ich da jetzt hin, aber sie will auch ihrem Sohn nicht auf die Nerven fallen, weil sie weiß, der ist sehr freiheitsliebend. Sie hat mir erzählt, der ist immer seinen eigenen Weg gegangen und sie will jetzt nicht die Gluckenmutter sein, die dann da steht bei ihrem erwachsenen Sohn und sagt, hier, jetzt geh mal ins Bett, was ich irgendwie auch total verstehen kann.
Puzzelt sich denn irgendwann zusammen, wo der all die Stunden war oder hat er nochmal Drogen konsumiert?
Das lässt sich kaum rekonstruieren. Also Drogen nochmal konsumiert wahrscheinlich eher nicht, weil die Drogenkonzentration in seinem Blut nachher relativ niedrig war. Mhm. Und es gibt dann halt so vereinzelt mal, dass er einen Standort schickt. Und wenn die dann zu dem Standort aufbrechen, dann ist er da schon nicht mehr.
Okay, irgendwann muss doch hier mal eine Polizei ins Spiel kommen oder die muss doch die Mutter mal informiert haben, oder nicht?
Das passiert und zwar am Abend desselben Tages, also des 12. August 2020. Sammys Kumpel Max ist es, der Sammy auf der Polizeistation in New West Nord als vermisst meldet. Sammys Familie kritisiert hinterher, dass die Polizei schon hier den ersten fatalen Fehler macht. Am Telefon erklärt Justine Seewald den Polizisten nämlich schon damals, dass ihr Sohn verwirrt ist und dass er höchstwahrscheinlich dringend medizinische Hilfe braucht. Doch die Polizisten auf der Wache scheinen das Ganze nicht so ganz ernst zu nehmen. Sie nehmen sich Max Handy und versuchen darüber Kontakt zu Sammy aufzunehmen. Die Polizisten schreiben Sammy bei Instagram und bei WhatsApp im fehlerhaften Deutsch, dass die Polizei nach ihm sucht und dass er sich auf der nächsten Polizeiwache melden soll. Das sind natürlich so Nachrichten, bei denen du jetzt schon als gesunder Mensch irgendwie ein seltsames Bauchgefühl bekommst. Ne? Wenn dir jetzt von der Nummer deines besten Kumpels auf einmal einer schreibt, hallo, ich bin die Polizei, wir suchen sie.
Oh Gott, und wenn du dann in so einem Zustand bist, dass du dich schon verfolgt fühlst.
Genau das.
Dann so eine Nachricht.
Ja, genau das. Also du fühlst dich ja aufgrund der Psychose sowieso schon verfolgt und liest dann solche Nachrichten. Das macht das alles natürlich noch viel schlimmer. Irgendwann gegen 23 Uhr ruft Sammy dann bei Max an. Doch statt seinem Kumpel geht einer der Polizisten ans Handy. Und das ist sowas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Warum haben die den Max nicht mit dem reden lassen und haben das auf Lautsprecher gestellt? Nein, der Polizist nimmt sich das Handy, geht ran und erklärt dem Sammy, dass der Max auf der Polizeiwache sei. Vermutlich verstärkt das Sammys Verfolgungswahn noch weiter. Kurz davor hat der 23-Jährige übrigens zum ersten Mal seit längerem wieder etwas in seiner Instagram-Story gepostet. In einem kurzen Video hält Sammy eine Wasserflasche in die Kamera und fragt, was würdet ihr gerne trinken? Dann bricht das Video ab. Sein Kumpel Max erinnert sich später, dass die Einsatzleiterin der Polizei damals zu ihm sagt, wer, Zitat, eine Insta-Story posten kann, der scheint nicht in Gefahr zu sein.
Ja, ich weiß ja nicht in dem Moment, wie viel Information hat die Polizei da jetzt schon. Also als Freund, als Familie kennst du den natürlich besser und weißt ganz genau, dass das ein Verhalten ist, was bei dem Sammy normalerweise so nicht vorkommt.
Ja.
Und auch, dass so eine Insta-Story vielleicht nicht zu ihm passt. Aber die Polizei kann das vielleicht jetzt an dem Moment auch gar nicht so einordnen. Also ich will nicht sagen, dass ich das verstehe, aber vielleicht ein bisschen schon.
Ja, das stimmt.
Es gibt ja immer noch Lebenszeichen und es scheint ja noch irgendwo unterwegs zu sein, dass sie die Gefahr vielleicht gar nicht sehen, die die Familie vermutet und sieht.
Ja, wobei die Familie ja ganz deutlich gemacht hat, dass er psychisch in einer Ausnahmesituation ist.
Gut, aber wir reden ja auch immer noch von der Polizei in Amsterdam.
Ja.
Die müssten sich doch mit solchen Fällen da eigentlich auch besser auskennen, wenn ich jetzt gerade mal so drüber nachdenke.
Ja, eigentlich schon. Also ich habe ja schon erzählt, dass Psychosen jetzt in Amsterdam nicht unbedingt eine Seltenheit sind.
Eben.
Und generell muss sich die Polizei hier oft mit den Folgen von Drogenkonsum beschäftigen, weil eben ganz viele, wenn man ehrlich ist, nach Amsterdam zum Drogennehmen fahren. Im Fall von Sammy scheinen sie die Lage aber offenbar komplett falsch einzuschätzen. Bei Mutter Justine liegen mittlerweile die Nerven blank, was man ja komplett verstehen kann. Sie beschließt deshalb am nächsten Morgen ganz früh selbst mit Adam, einem Freund von Sammy, nach Amsterdam zu fahren, um ihren Sohn zu suchen. Die ganze Nacht lang basteln die beiden gemeinsam Suchplakate, die sie überall in der Stadt aufhängen wollen. Am 13. August, auf dem Weg nach Amsterdam, bekommt Justine dann einen Anruf von der Amsterdamer Polizei. Auch hier berichtet sie nochmal von dem verwirrten Zustand ihres Sohnes und sagt, dass er dringend medizinische Hilfe braucht. Außerdem leitet sie per Mail das Suchplakat an die Polizei weiter. Diese verspricht, alle Infos in die polizeiinterne App einzugeben, sodass theoretisch jeder Polizist in Amsterdam auf die Informationen zugreifen kann und Sammy direkt erkennt, wenn er irgendwo gesehen wird. Das heißt, spätestens jetzt sollten eigentlich fast alle Polizisten in der Stadt wissen, dass Sammy sich in einem psychischen Ausnahmezustand befindet. Angekommen in Amsterdam starten Justine und Adam die Suche an Sammys letztem bekannten Standort, einer Snackbar, deren Standort Sammy am Abend zuvor per WhatsApp an Max verschickt hat. Der Verkäufer der Bar erinnert sich zwar an den sportlichen jungen Mann, weiß aber nicht, wo der 23-Jährige danach hingegangen ist. Er verspricht Justine, eines der Suchplakate aufzuhängen. Kurz danach bekommt sie einen Anruf von einer unbekannten Nummer. Sammy ist dran. Sein Handy ist mittlerweile leer und er hat sich für den Anruf eins geliehen. Er buchstabiert den Namen einer Straße ganz in der Nähe. Dort will er warten. Die Straße ist nur etwa 1 Kilometer entfernt und Adam sprintet sofort los, um Sammy zu erwischen, bevor der wieder verschwindet. Dieses Mal haben sie Glück. Als Adam an der genannten Adresse endlich auf Sammy trifft, ist die Erleichterung groß. Endlich. Doch auch Adam wird schnell klar, dass mit Sammy etwas überhaupt nicht stimmt. Während die beiden auf Sammys Mutter und Max warten, kann Sammy kaum ruhig stehen oder sitzen. Er ist total unruhig, wirkt getrieben und läuft immer wieder im Kreis herum. Er trägt Flipflops, eine kurze Hose und ein T-Shirt um die Hüften, eine Art Bettbezug, und hat eine kleine Angel in der Hand, obwohl er nie geangelt hat. Sammy sieht erschöpft und mitgenommen aus. Seine Augen sind hinter einer verspiegelten Sonnenbrille nicht zu sehen. Nach ein paar Minuten ist auch Justine mit dem Auto da. Sie freut sich riesig, ihren Sohn endlich gefunden zu haben. Justine glaubt, dass jetzt endlich alles gut wird. Sie könnte sich nicht mehr irren. Immer wieder bittet sie Sammy, seine Sonnenbrille abzunehmen, um ihr in die Augen zu schauen. Doch ihr Sohn weigert sich. Er ist immer noch fahrig. Es scheint so, als würden ihn die Worte seiner Mutter gar nicht erreichen. Sammy will nicht mal zu ihr ins Auto steigen. Sein Freund Max sagt später, wir haben Sammy eine Stunde lang erlebt und es war klar, dass er medizinische Hilfe gebraucht hat. Mittlerweile ist es etwa 16:45 am Nachmittag. Durch Zufall fährt in diesem Moment ein Polizeiwagen an dem kleinen Parkplatz vorbei. Max schafft es, den Polizisten auf sich aufmerksam zu machen, erklärt ihm die Lage und dass er Sammy am Abend vorher als vermisst gemeldet hat. Der Polizist geht daraufhin mit Max zum Parkplatz und fragt Sammy auf Englisch, alles okay bei dir? Damit nimmt die Katastrophe ihren Lauf. Sammy bekommt Panik und er rennt weg.
Oh nein.
Der Polizist und Max sprinten sofort hinterher. Justine und Adam bleiben auf dem Parkplatz zurück. Sammys Mutter ist in diesem Moment einfach nur froh, dass die Polizei jetzt das Ruder übernommen hat. Also, dass irgendwelche Offiziellen ihr endlich helfen und dass Sammy dann hoffentlich bald medizinische Hilfe bekommt. Ich dachte, die Polizei, dein Freund und Helfer, hilft, sagt sie. Nachher wird sie sich dafür schwere Vorwürfe machen, denn knapp 15 Minuten später ist Sammy tot.
Ach, wo ist er denn hingerannt?
Ja, das ist das Krasse, er ist gar nicht so weit gekommen. Also so 250 Meter weit ist er da in so einen Innenhof gelaufen zwischen Mehrfamilienhäusern. Und was jetzt genau in diesem Innenhof passiert, das ist eine der größten Fragen in diesem Fall. Also einiges kann man aus so verwackelten Handyvideos rekonstruieren. Der Polizist, der Sammy verfolgt hat, hat auf dem Weg Verstärkung angefordert. Die ist sehr schnell vor Ort und so umstellen bald knapp 15 Polizisten den Innenhof und riegeln die Umgebung ab. Also es ist ein Innenhof, wo man dann auch, wenn man erstmal drin ist und die Eingänge sozusagen versperrt sind von der Polizei, auch nicht mehr rauskommt.
Also mit so viel Polizei und mit den Wahnvorstellungen, die er offensichtlich ja irgendwie hat, das ist ja wirklich, als würden die jetzt einen Verbrecher verfolgen. Ne?
Ja.
Dass er das vielleicht gar nicht als Hilfe dann wahrgenommen hat, kann ich mir vorstellen.
Das ist auch genau das, was ganz viele Experten später total verwundert, dass die, wenn die wussten, es geht um eine Person, die nicht ganz gesund ist, dass sie so viel Verstärkung anfordern, weil sie ja eigentlich da schon davon ausgehen konnten, das ist halt eine verwirrte Person, jetzt nicht unbedingt ein Verbrecher. Und das
jetzt sitzt er in einer Falle.
Genau. Ja, das spricht eigentlich dafür, dass die Lage von Anfang an falsch eingeschätzt wurde. Ein niederländischer Journalist, der in einem der Häuser wohnt, filmt mit seinem Handy Teile des Einsatzes. Sammy hat auf der Flucht seine Flipflops verloren und trägt nur noch eine Unterhose und sein dunkelgrünes T-Shirt. Offenbar versucht Sammy, sich in einem Gebüsch in einer Ecke vor den Polizisten zu verstecken. Direkt neben ihm ist ein hoher Zaun. Er hat also keine Chance zu fliehen. Auch Max erreicht schnell die Polizisten. Er kann Sammy zwar nicht sehen, erkennt aber zwei der Beamten wieder. Das sind nämlich zwei von denen, die am Vorabend die Vermisstenmeldung aufgenommen haben. Zumindest den beiden sollte also wirklich klar sein, dass sie es hier mit einer verwirrten Person zu tun haben. Umso fassungsloser macht einen das, was danach passiert. Als Sammy versucht, den Zaun hochzuklettern, und der Zaun ist so hoch gewesen, den hätte er niemals hochklettern können, besprüht ihn einer der Polizisten mit Pfefferspray. Der 23-Jährige reibt sich danach die Augen, wirkt verwirrt und setzt sich im Gebüsch auf den Boden. Laut Polizei hält Sammy sich kurz darauf ein Messer an den Hals. Der Journalist, der das Ganze gefilmt hat, berichtet später bei der Bild von einem 30 Zentimeter langen Küchenmesser. Das will er von der Polizei erfahren haben. Später kommt dabei heraus, das Messer war ein kleines Schnitzmesser, das Sammys Mutter ihm als Kind geschenkt hat. Die Klinge war nicht 30, sondern nur 7 Zentimeter lang. Sammys Eltern werden den Journalisten deshalb später verklagen und die Zeitung muss das Ganze richtigstellen. Doch da steht das Bild in der Öffentlichkeit schon für viele fest. Sammy ist ein gefährlicher Psycho, der Polizisten mit einem riesigen Messer bedroht. Das allerdings passt nicht so ganz zu dem, was die Einsatzleitung den Polizisten vor Ort in genau diesem Moment über Funk durchgibt. Auch jetzt wieder ein Zitat. Der Mann ist ein Patient und kein Krimineller. Außerdem sagt sie, dass ein Vermittler unterwegs ist und die Polizei auf diese Person, also auf den Vermittler, warten soll. Die Polizisten sprechen in den nächsten 10 Minuten von einer stabilen Lage oder einem Status quo. Das heißt, es ändert sich gerade nichts. Eigentlich eine gute Situation, um in Ruhe auf geschultes Personal zu warten, das sich mit solchen psychischen Ausnahmesituationen auskennt. Doch anstatt sich etwas zurückzuziehen und Ruhe in die Situation zu bringen, sieht man auf den Videos, wie mindestens ein Polizist mit gezogener Waffe vor Sammy steht und ihm zuruft, dass die Polizei ihm helfen will und dass er das Messer fallen lassen soll. Sammy reagiert darauf nicht und vermutlich kann er das aufgrund seiner Psychose auch gar nicht, wie Psychologen später betonen werden. Sie vermuten, dass Sammy zu diesem Zeitpunkt gar nicht richtig wahrnimmt, was um ihn herum passiert. Was er aber vermutlich wahrnimmt, ist die angespannte Stimmung und den aggressiven Tonfall der Polizisten. Möglicherweise verstärkt das seine Angst und seine Verwirrung weiter, genau wie die Waffe, die auf ihn gerichtet wird.
Das ist eine total verfahrene Situation. Also es ist ja alles, was die Polizisten jetzt machen, ist ja für Sammy jetzt erstmal falsch. Also ich meine, ihn zu beruhigen mit Worten, aber gleichzeitig da mit Waffe in der Hand zu stehen.
Ja.
Hat das denn so lange gedauert, bis dann wirklich medizinisches Personal, bis da irgendwer kam, der da Ahnung von hatte?
Ja, das ist halt auch wieder so eine Frage, die sehr diskutiert wurde, weil der Sammy selbst fragt auch mehrfach nach einem Arzt. Also er sagt, ich brauche einen Arzt. Und diese Frage wird von der Polizei ignoriert. Es ist nämlich nicht so, dass kein Arzt in der Nähe war, denn direkt neben diesem Innenhof, um die Ecke, steht ein Krankenwagen. Und die Sanitäter, die dort in dem Krankenwagen sitzen, die sind sogar besonders für solche Fälle geschult. Sie haben eine Zusatzausbildung, um mit psychisch verwirrten Personen arbeiten zu können. Sie sehen Sammy sogar an dem Zaun stehen und werden aber von der Polizei nicht zu ihm gelassen. Also die sagen, hey, sollen wir helfen? Wir kennen uns damit aus, ne? Und einer der Sanitäter sagt kurz nach dem Vorfall Sammys Eltern, die Polizei war beschäftigt und hat mir keine Antwort gegeben. Wir hatten keine Chance, mit Sammy in Kontakt zu kommen. Dabei wäre es in dieser Situation so, so wichtig gewesen, eine Verbindung und Vertrauen zu Sammy aufzubauen. Sammys Eltern werfen den Polizisten deshalb später auch unterlassene Hilfeleistung vor. Sammys Freund Max, der immer noch am Einsatzort steht, bietet ebenfalls seine Hilfe an. Er möchte versuchen, mit Sammy zu reden oder auch seine Mutter, also Justine, zu holen, die nur etwa 250 Meter entfernt steht. Gemeinsam könnten sie ja versuchen, zu ihm durchzudringen, weil das sind ja zumindest Leute, die er kennt. Doch die Polizei lehnt ab, aus Sicherheitsgründen, wie es später heißt. Zwar hat Sammy zu diesem Zeitpunkt immer noch ein Messer in der Hand, dieses richtet er aber die ganze Zeit gegen sich selbst. Also er hat das minutenlang sich selber an den Hals gehalten, aber hat niemals damit irgendwie rumgefuchtelt oder irgendwen bedroht. Und man muss auch sagen, dass dieser Zaun eben so hoch ist, dass er gar nicht drüber klettern kann, aber man könnte mit ihm durch den Zaun sprechen. Und das wäre ja dann gar keine Gefahr gewesen. Also die Sanitäter oder seine Mutter hätten sich einfach auf die andere Seite des Zauns von diesem Innenhof stellen können und hätten versuchen können, mit ihm zu sprechen. Die Polizisten fragen Sammy in der Zwischenzeit, ob er mit jemandem reden will. Er reagiert auch auf diese Frage nicht. Im Nachhinein ist unklar, ob er es überhaupt verstanden hat. Die Polizisten interpretieren das aber wohl als Nein. Ein Psychiater, der die Videos der Situation später im Auftrag der Eltern analysiert, wird feststellen, es hätte die Möglichkeit gegeben, sich das Opfer mit mehr Distanz und Ruhe zu nähern. Eine deeskalierende Kommunikation hätte es wahrscheinlicher gemacht, Augenkontakt mit dem Opfer zu bekommen. Doch deeskalierend ist es nicht, was die Polizisten machen. Die schreien Sammy an. Und es gibt mittlerweile mehrere Polizisten, die Waffen gezogen haben. Also er steht da und wird von mehreren Seiten angeschrien von Leuten, die Waffen auf ihn richten. Um 16.58 Uhr kommt dann plötzlich Bewegung in die Sache. Sammy gibt seine Position im Gebüsch auf und bewegt sich ganz langsam auf die Polizisten zu. Die Hand mit dem Messer hält er sich dabei weiter an den Hals. In einer offiziellen Stellungnahme des Polizeichefs wird es später heißen, dass Sammy zu diesem Zeitpunkt nicht mehr zu stoppen war und man deshalb handeln musste. Ab diesem Moment kann er eine Gefahr für die Menschen darstellen, auf die er trifft. Zitat Ende. Mehrere Gutachter werden dem später widersprechen. Sie vermuten, dass das aggressive Verhalten der Polizisten dafür gesorgt hat, dass Sammy sich bewegt hat und er eben nicht die Absicht hatte, irgendwen zu verletzen. Barfuß und in Unterhose läuft er ganz langsam und zögerlich über das Gras auf die Polizisten zu. Also es ist kein Rennen, es ist mehr ein Wanken. Immer wieder schaut er zur Seite, so als würde er nach einer Fluchtmöglichkeit suchen. Er wirkt wie ein in die Ecke gedrängtes Tier, das ist auch auf den Videos deutlich zu sehen. Obwohl ein Polizist damals offenbar noch den Hinweis gibt, dass immer noch genügend Zeit und Platz wäre, um schnell auszuweichen, falls Sammy anfangen würde loszurennen, entscheidet sich die Einsatzleitung, dass keine Zeit mehr ist, um auf den Vermittler zu warten. Also es ist ein großer Hof und die Polizisten standen in großem Abstand um ihn rum. Also man hätte durchaus an die Seite springen können, wenn er jetzt losgelaufen wäre. Stattdessen wird jetzt ein Hundeführer eingeschaltet, der erst kurz zuvor mit seinem Schäferhund am Einsatzort angekommen ist.
Ah, jetzt kommt auch noch ein bedrohlicher Hund mit in die Runde.
Ja,
die Zähne fletscht wahrscheinlich. Ja,
das ist super Idee. Seine Aufgabe. Dieser Hund soll Sammy stellen und dann geht alles ganz schnell. Auf den Videos ist zu sehen, wie der Hundeführer sich Sammy mit dem Hund an der Leine von hinten nähert. Also er sieht den gar nicht kommen. Bleiben Sie ruhig. Nicht bewegen, sonst müssen wir schießen, ruft ein Polizist auf der gegenüberliegenden Seite Sammy auf Englisch zu. Der reagiert nicht und bewegt sich weiter in Richtung der Polizisten. Doch als der Hundeführer bei ihm ankommt, läuft der Hund einfach an Sammy vorbei. Er scheint ihn nicht als Bedrohung wahrzunehmen. Stattdessen hat er die laut schreienden Polizisten auf der anderen Seite im Visier.
Oh Gott. Also es sollte denen ja zu denken geben.
Ja, es ist halt eigentlich total skurril, dass das so passiert. Und was jetzt als nächstes passiert, ist eigentlich noch viel schlimmer und unprofessioneller. Der Hundeführer beschließt jetzt, dass er einfach selbst eingreift und packt Sammy von hinten, schlingt ihm den Arm um den Hals und reißt ihn zu Boden. Sammy schreit und man sieht auf dem Video, wie gleich mehrere Polizisten dazukommen und wild durcheinander brüllen. Danach, in den entscheidenden Sekunden, ist Sammy nicht mehr in dem Video zu sehen, weil das Handy bewegt wird. Kurz danach fallen mehrere Schüsse. 4 Kugeln treffen Sammy aus kurzer Distanz und verletzen seine Lunge, seine Leber und seine Milz. Er ist sofort tot. Sammys Mutter, die etwa 250 Meter weiter immer noch auf dem Parkplatz steht, telefoniert in diesen Minuten voller Sorge mit ihrer Schwester, als sie die Schüsse hört. Auch wenn Justine direkt ein ungutes Gefühl hat, ahnt sie noch nicht, was sich in dem Innenhof ganz in ihrer Nähe abspielt. Niemand hat ihr Bescheid gesagt. Erst nach einer gefühlten Ewigkeit wird sie auf ein Polizeirevier gebracht und dort teilen ihr dann 2 junge Polizisten mit, dass Sammy bei einer Schießerei gestorben ist. Ein Notfallseelsorger ist nicht dabei und auch die beiden Polizisten scheinen mit der Situation nicht wirklich gefühlvoll umzugehen. Als Sammys Mutter nach Beruhigungsmitteln fragt, werden ihr diese verweigert. Als Justine zusammenbricht und immer wieder ruft, dass sie ihren Sohn sehen will, drücken ihr die Polizisten nur Sammys Goldkette in die Hand. Man hat sie offenbar mit einem Bolzenschneider von seinem Hals geschnitten.
What? Oh, ist das tragisch.
Ja.
Ist das tragisch. Also wenn du sagst, dass du ja in deinem anderen Podcast die Mutter von Sammy zu Gast hast, dann gibt es da mit Sicherheit ganz, ganz, ganz viel zu reden. Ich würde jetzt gerne wissen, wie ist diese Frau damit umgegangen?
Also sie hat mir erzählt, dass sie am Anfang funktioniert hat, als sie die Nachricht erfahren hat. Und das habe ich jetzt schon häufiger von Angehörigen von so schrecklichen Fällen mitbekommen. Und erst zu Hause kam dann so der richtige Zusammenbruch. Also das kannst du ja auch eigentlich gar nicht fassen. Ne? In dem einen Moment sitzt Sammy noch bei seiner Mutter im Auto und alles scheint gut zu werden. Sie ist froh, dass sie ihn endlich gefunden hat. Und 15 Minuten später ist der Junge tot.
Sie ist auch froh, dass sich Polizisten jetzt drum kümmern.
Ja.
Und sie weiß ja auch, dass dieser Junge ja nicht irgendwie ein Krimineller ist, sondern dass der Hilfe braucht. Und sie ist ja mit Sicherheit davon ausgegangen, dass die Polizisten das verstanden haben, dass dieser Junge Hilfe braucht. Und dann erfährst du, der wird erschossen.
Genau das.
Wow.
Ja, also ich habe sie gefragt in meinem Interview bei dieser einen Moment, ob sie diese Gefühle irgendwie zusammenfassen kann. Und da hat sie mir das hier gesagt.
Das möchte ich keiner Mutter und keinem Vater wünschen. Mhm. Auf sowas bist du nicht vorbereitet. Du willst es auch gar nicht wahrhaben. Du kannst es nicht glauben. Du hast eben noch mit deinem Sohn gesprochen und auf einmal soll er nicht mehr da sein. Zu wissen, jemand hat deinen Sohn erschossen, dir wird der Boden unter den Füßen weggenommen. Ich wusste nicht mehr, wo oben und unten ist. Ich hatte meine Panikattacke. Ich war verstört. Meine Beine waren, als wäre jedes Bein eine Tonne schwer. Ich konnte nichts mehr, außer weinen, schreien und weinen.
Sammys Eltern können nicht verstehen, wie die Lage so eskalieren konnte. Sie erheben schwere Vorwürfe gegen die Polizei. Es ist für uns unerklärlich und unverzeihlich, wie die Amsterdamer Polizei die Situation in solch einer Art und Weise eskalieren lassen konnte, teilen die beiden kurz danach in einer Pressemitteilung mit. Sie sprechen von einem brutalen Vorgehen und massiven Fehlern bei dem Einsatz und wollen, dass dieser genau untersucht wird. Der Fall sorgt in den Niederlanden und auch bei uns in Deutschland für Aufruhr. Unter dem Motto Justice for Sammy gibt es in den Niederlanden und in Deutschland mehrere Demos gegen Polizeigewalt und für die Aufklärung von Sammys Tod. Vielleicht sollten wir uns ganz kurz mal angucken, was Polizeigewalt eigentlich genau bedeutet, weil das ist erstmal ein Widerspruch in sich.
Ja, aber manche Sachen dürfen
genau das. Auch, ne? Ja, also grundsätzlich darf die Polizei in einem Einsatz Gewalt anwenden und auch von einer Schusswaffe Gebrauch machen, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden. Dafür gibt es aber strenge Regeln. Laut niederländischem Polizeigesetz dürfen Polizisten nur dann Gewalt anwenden, wenn es trotz der Risiken das Ziel rechtfertigt und dieses auf andere Weise nicht erreicht werden kann. Aber die Polizei muss vorher eine Warnung abgeben und die Art der Gewalt muss verhältnismäßig sein. Also das ist ja auch schon so eine Frage, wenn du mit 15 Polizisten drumherum bist und da ist einer mit so einem kleinen Messerchen, ob man den nicht auch anders überwältigen kann als auf den zu schießen, stelle ich jetzt mal so in den Raum. Außerdem steht im Handbuch für polizeiliches Einsatztraining, dass Polizisten nur dann auf psychisch beeinträchtigte Personen schießen dürfen, wenn das wirklich das einzige Mittel zur Abwehr einer gegenwärtigen Lebensgefahr oder erheblichen Leibesgefahr ist. Später wird noch viel darüber diskutiert werden, welche Gefahr Sammy in diesem Moment wirklich für die Polizisten dargestellt hat.
Also für den, der ihn angegriffen hat, diesen Hundeführer von hinten, hat er ja, glaube ich, erstmal gar keine Gefahr dargestellt.
Nee, also und da kommt auch noch dazu, wenn klar ist, dass der Mensch gerade nicht aus freiem Willen handelt, also psychisch beeinträchtigt ist, dann dürfen Polizisten von ihrem Notwehrrecht sowieso nur sehr eingeschränkt Gebrauch machen und sollten einem Angriff möglichst ausweichen. Das gilt vor allem auch, wenn ein Polizist den Angriff mit seinem Verhalten provoziert. Und da ist ja die Frage, ob wir das in dieser Situation haben, weil sich ja dieser Hundeführer völlig ohne Vorwarnung von hinten auf den gestürzt hat. 2 Tage nach dem Einsatz gibt der Amsterdamer Polizeichef einer lokalen Tageszeitung ein Interview, in dem er erklärt, dass die Polizisten nach bestem Wissen und Gewissen gehandelt haben. Es geht kein Offizier mit dem Gedanken arbeiten, dass er an diesem Tag jemanden erschießen wird. Dazu muss man aber auch sagen, der gleiche Polizeichef hat bei seinem Amtsantritt 1,5 Jahre vorher ein härteres Vorgehen gegen geistig verwirrte Menschen angekündigt. Verwirrte Menschen töten mehr als Terror, soll er außerdem gesagt haben. Und das hinterlässt natürlich in diesem Zusammenhang einen sehr bitteren Beigeschmack.
Für mich kam das jetzt vorhin ein bisschen plötzlich mit dem Angriff von hinten von dem Hundeführer und dann fallen diese Schüsse. Wie kam das denn auf einmal, dass alle geschossen haben oder einige Polizisten, ich weiß es nicht genau, aber.
Es waren 2 Polizisten, also, die insgesamt 4 Schüsse abgegeben haben. Und auch das ist ganz interessant, dass es sich angeblich im Nachhinein nicht mehr hat feststellen lassen, aus welcher Waffe die Schüsse kamen. Kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht richtig vorstellen. Also die Polizei spricht von Notwehr. Laut des Polizeichefs in Amsterdam war Sammy ab dem Zeitpunkt, als er auf die Polizisten zugegangen ist, eine Bedrohung für alle Kollegen vor Ort. Deshalb mussten sie schießen, sagt er. Einige Polizisten geben später in ihren Zeugenaussagen im Rahmen der internen Ermittlungen an, dass der Hundeführer gemeinsam mit Sammy zu Boden geht. Kurz danach soll Sammy am Boden mit dem Messer fuchtelnde und stechende Bewegungen in Richtung der Polizisten gemacht haben. Dabei soll er einen der Polizisten mit dem Messer an der Schutzweste getroffen haben. So erzählt es der Amsterdamer Polizeichef der Presse. Mehrere Polizisten bestätigen diese Aussage. Zitat, ich habe gespürt, wie meine Schutzweste von oben nach unten getroffen wurde. So beschreibt es der Polizist später. Einer der Schützen sagt aus, als ich das sah, dachte ich, ich muss schießen, ich muss meinen Kollegen schützen. Das soll auch ein Schnitt hinter Sammys Ohr beweisen, den er sich beim Herumfuchteln mit dem Messer laut Polizei selbst zugefügt haben soll. Bei der Obduktion von Sammys Leiche gibt es dafür aber noch eine ganz andere Theorie, da komme ich später noch drauf. Und auch die Ermittlungen der internen Rijksrecherche ergeben einige Ungereimtheiten, wenn man es mal nett formulieren will. Also die Rijksrecherche ist so eine interne Ermittlungsbehörde unter Leitung der Staatsanwaltschaft in den Niederlanden, die automatisch eingeschaltet wird, wenn die Polizei Gewalt anwendet. Die sollen rausfinden, was in den verhängnisvollen 15 Minuten in diesem Amsterdamer Hinterhof wirklich passiert ist. Dafür werten die Ermittler unter anderem Videomaterial aus und befragen die beteiligten Polizisten, die Familie und Freunde von Sammy. Und dabei kommt schnell heraus, keiner der Polizisten wurde verletzt und keine der Schutzwesten der Polizisten wurde durch ein Messer beschädigt. Das wird aber nicht die einzige Sache bleiben, die in diesem Fall nicht stimmt. Später reichen Sammys Eltern deshalb Beschwerde gegen den Polizeichef ein, wegen Falschaussage in den Medien. Der oberste Beschwerdeausschuss der Nationalen Polizei Den Haag gibt ihnen am Ende Recht. Kurz nach dem Tod ihres Sohnes setzten Sammys Eltern noch große Hoffnung in das Ergebnis der Ermittlungen, denn das entscheidet am Ende darüber, ob die Polizisten, die auf Sammy geschossen haben, angeklagt werden oder nicht. Im Mai 2021, also knapp 9 Monate später, sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die zuständige Staatsanwältin trifft damals eine Entscheidung, die für die Eltern absolut unverständlich ist. Auch sie spricht von Notwehr, trotz der Ungereimtheiten in den Aussagen der Polizisten. Für die Staatsanwaltschaft waren die Schüsse alternativlos. Die beiden Schützen werden nicht angeklagt. Sie dürfen auch weiter als Polizisten arbeiten und weiter eine Waffe tragen. Für die Eltern ist das ein Schlag ins Gesicht. Sie sind sich sicher, dass Sammy keine Bedrohung für die Polizisten war. Es hätte genug Alternativen gegeben, meinem Sohn zu helfen. Zu keinem Zeitpunkt war er aggressiv, lediglich eine Gefahr für sich selbst, sagt Sammys Mutter und wirft den Behörden schlampige Ermittlungen vor. Denn zum einen wurden zum Beispiel nicht alle Zeugen vom Tatort befragt, nicht mal die Anwohner. Also die ganzen Leute, die in diesen Häusern um den Innenhof herumstanden, einige von denen auf dem Balkon, einige, die das sogar gefilmt haben, die wurden alle nicht befragt, obwohl die das direkt sehen konnten. Und zwar wurde das von der Staatsanwaltschaft so begründet, dass man ja schon die Aussagen der Polizisten und des filmenden Journalisten habe, plus das Video, das würde ja eigentlich schon ausreichen, um sich ein Bild von der Situation zu machen.
Ja, sonst hätten sie ein bisschen mehr Arbeit.
So klingt das ein bisschen. Ne? Wir haben ja schon alles, was wir brauchen. Vielen Dank. Wir befragen sie jetzt nicht mehr. Nachträgliche Befragungen hält die Staatsanwältin auch nicht für sinnvoll, weil sich nach so langer Zeit angeblich sowieso niemand mehr erinnern kann. Aber auch die Aufzeichnungen vom Tatort sind ziemlich ungenau. Es gibt keine Tatortskizze und auch keine Drohnenaufnahmen von oben, wo man wirklich diesen Innenhof mal in Gänze sieht. Und dann ist natürlich auch noch die Frage, warum keiner der Polizisten eine Bodycam getragen hat. Nur ein einziger hatte eine Bodycam an und die ist im entscheidenden Moment irgendwie kaputt gewesen, hat nicht aufgezeichnet, man weiß es nicht genau.
Zufall, das muss Zufall sein.
Ja, die Staatsanwältin sagt aber, diese Fehlfunktion, Zitat Ende, sei kein Grund, an den Aussagen der Polizisten zu zweifeln.
Also ich kann mir jetzt nicht anmaßen, an den Aussagen der Polizisten zu zweifeln. Ich weiß auch das ganze Prozedere nicht immer, aber weißt du, worüber ich stolper?
Ja.
Das ist so dieses Bild, der Hundeführer, also wir sehen da Sammy mit diesem doch recht kleinen Messer in der Hand. Und der bewegt sich ja angeblich nicht schnell, sondern
das kannst du auf den Videos auch noch sehen. Der wankt so wie so ein Zombie ein bisschen.
So, der Hund nimmt ihn nicht als Gefahr wahr und pest an dem vorbei. Ja. Jetzt kommt der Hundeführer, nutzt die Chance und stürzt sich dann auf den. Dann befinden sich die alle unten auf dem Boden. Mhm. Und dann sagt ein Polizist, der hätte mich mit dem Messer hier da in die Weste geschnitten.
Ja.
Also wir haben da jemanden, der auf dem Boden ist. Dann muss er ein Polizist da schon nah dran gegangen sein und sich vielleicht auch schon darüber gebeugt haben und so. Und dann muss das doch zu regeln sein, ohne dass dann noch Schüsse fallen müssen. Und warum geht er denn so nah dahin? Also da für mich klingt das so, als Sammy, der ist nicht ganz bei Sinn, der bewegt sich nicht schnell, der ist nicht total aggressiv und der ist am Boden.
Ja.
Warum muss man denn da noch schießen?
Er wird ja auch am Boden dann gefunden, ne? Also das Ding ist, bei diesen Kameraaufnahmen sieht man die, bis die zu Boden gehen. Und dann sind die von, ne, das Handy dreht sich so ein bisschen weg und da ist Gebüsch dazwischen. Das heißt, du kannst nicht sehen, was am Boden passiert. Kurz darauf fallen diese Schüsse und der Leichnam wird später auch auf dem Rücken liegend mit den Beinen praktisch bis zur Brust hochgezogen am Boden gefunden. Der ist also nicht mehr aufgestanden, nachdem der zu Boden gegangen ist. Mhm. Wie kann der am Boden liegend noch eine Gefahr für Polizisten mit einer Waffe darstellen und warum schießt man auf jemanden, der auf dem Rücken am Boden liegt?
Guck, ich wusste ja nicht mal, dass der auf dem Rücken liegt, aber für mich war der Punkt, da hakt's bei mir schon aus, warum ist der hinterher tot, warum sind da Schüsse gefallen, wenn ich weiß, der ist am Boden.
Ja, und das ist natürlich, die Eltern beschäftigen sich ja auch total damit und diese ganzen Widersprüche, die machen die natürlich wahnsinnig und die ärgert vor allem auch, dass ihr Sohn von den Behörden und auch teilweise von der Presse nachträglich zu einem aggressiven Angreifer gemacht wird. Also jetzt kann man darüber schmunzeln, dass man sagt, die Messerklinge waren nur 7 Zentimeter und nicht 30 Zentimeter. Natürlich macht das was aus.
Wir haben es ja viel mit diesen ganzen Messerstecher-Meldungen zu tun und das sind Dolche und Säbel im Einsatz und so weiter. Also erstens ist das ja jetzt schon ein bisschen länger her, wenn ich das richtig verstehe.
2020, ja.
Und da ist ein Riesenunterschied. Man würde sich fragen, was ist denn da so ein Jugendlicher unterwegs oder ein junger Mann mit einem riesengroßen Messer unterwegs? Das ist ja, wird ja als Bedrohung wahrgenommen.
Ja, und die ersten Schlagzeilen waren halt, Influencer im Drogenrausch rennt mit einem Messer durch Amsterdam und wird von der Polizei erschossen.
Okay, war das das Pendant zur Bildzeitung oder war es die Bildzeitung?
Das war die Bildzeitung, die das geschrieben hat, ja. Und das ist natürlich für die Eltern, die halt ihren Sohn kennen, auch nochmal furchtbar zu lesen. Ne? Die haben ihren Sohn schon verloren, der hat sein Leben verloren und dann wird er noch zu einem anderen Menschen gemacht, der er nicht war. Und natürlich kämpfen die jetzt, ne? Also.
Aber guck mal, gegen wen alles?
Ja.
Also ich formuliere es jetzt mal ein bisschen bösartig, die stecken jetzt alle unter einer Decke. Sind sich alle irgendwie einig. Die Staatsanwaltschaft spielt's runter.
Ja.
Alles richtig gelaufen. Intern wird ermittelt. Ja, war Notwehr. Der Polizeichef stellt sich dahin. Da bist du aber erstmal auf verlorenen Posten.
Und das ist genau das Ding. Also da sind eben diese Menschen, die Familie von Sammy, die da eigentlich gegen alles und jeden versucht irgendwie vorzugehen. Also sie wollen klagen gegen die beiden Polizisten, gegen den Hundeführer, gegen die Einsatzleitung. Und dafür engagieren sie einen sehr bekannten niederländischen Strafverteidiger, der ihnen bei der Suche nach Gerechtigkeit für Sammy helfen soll. Und sie geben gleich mehrere Gutachten in Auftrag.
Ich muss noch was sagen.
Ja, bitte.
Ich denke jetzt nämlich gerade an unseren Podcast, Tatort Krankenhaus. Da werden ja Ärzte oder Krankenhäuser belangt, wo halt ein Fehler passiert ist. Und das geben Ärzte auch nicht so gerne zu. Nee. Aber das ist wirklich in Diagnosen nachgehalten. Du hast dann Gutachter und so weiter. Und dann ist das eben so. Und dann gibt es ja, die sind ja auch versichert. Ja. Und denen droht ja auch nicht gleich, dass die ja ihren Job verlieren oder nie wieder als Approbation verlieren, nie wieder als Arzt arbeiten können. Sowas kommt nun mal vor, das fangen Versicherungen auf. Warum hat man immer so das Gefühl, das ist bei der Polizei nicht so, kommt natürlich auch in vielen Filmen so vor, wo es dann heißt, ne, die Polizisten sind dann da irgendwie korrupt und sprechen sich ab und hauen irgendwie den Kollegen nicht in die Pfanne oder sowas. Verlieren die denn alle sofort ihre Jobs? Kann man denn da nicht ehrlich irgendwie mal anders mit umgehen?
Also die Problematik liegt, glaube ich, daran, man muss erstmal ganz klar sagen, sowas passiert jetzt nicht jeden Tag. Ne? Es sind nicht alle Polizisten schlecht, die meisten machen wirklich einen super Job, das möchte ich an der Stelle nochmal betonen. Aber wenn sowas passiert, und das habe ich schon in ganz vielen Fällen beobachtet, dann schließen sich die rein. Und das hat einfach damit zu tun, dass die Polizisten und Polizistinnen, die miteinander arbeiten, die vertrauen einander das Leben an, wenn die im Einsatz sind. Ja,
das ist ja auch super.
Das ist ja auch richtig
aber
so.
Aber wenn doch was passiert, kann man sich denn dann nicht mal hinstellen und sagen, verdammt nochmal,
da ist was,
das tut uns schrecklich leid. Man muss doch, und die können ja auch sowas sagen, dass man so schnell in der Situation reagieren muss. Jetzt kann ich wieder sagen, ja, aber das trainiert ihr doch alles.
Ja.
Das ist, ich will nicht tauschen in so einer Situation.
Absolut.
Du musst schnell handeln, du musst schnell überlegen. Vielleicht ist der Kollege, bist du heute mal mit einem anderen Kollegen unterwegs, weil dein fester Partner krank ist, bist kein eingespieltes Team. Das wird sich ja wahrscheinlich, ich rede mich wahrscheinlich hier gerade um Kopf und Kragen, nehme ich mal an. Aber kann man denn da nicht sagen, Mensch, ja, das ist wirklich so, dass man auch ein bisschen an die Angehörigen denkt, die dann nämlich da stehen, wie ja, weißt du, erlebst so ein Schicksal und dann rennst du nochmal gegen so eine Mauer. Das wird ja, das ist doch die größte Ungerechtigkeit, die du dann empfindest.
Ja, ich habe mit Justine sehr lange gesprochen. Ich habe sie nicht als jemanden erlebt, die gesagt hat, die müssen jetzt in den Knast, die beiden, sondern sie hätte schon einfach nur gerne, dass diese Schuld eingestanden wird. Ne? Mhm. Dass ihr einmal wenigstens jemand sagt, ey, da ist was schiefgelaufen, es tut uns wahnsinnig leid. Mhm. Und dass man dann vielleicht überlegt, sollten diese Polizisten vielleicht für eine Zeit lang keine Waffe mehr tragen. Das ist auch so ein bisschen das. Ne?
Das ist also natürlich eine ganz krasse Geschichte. Und ich finde, das kann jeder so, wie kann man jetzt einen kleinen Hobbypsychologen rauslassen. Aber in jeder kleinsten Situation, wenn es nur um einen Gefallen geht und irgendwas, dass mal einer sagt, Mensch, sorry, ist mir halt so und so passiert, wollte ich nicht. Schon ist doch alles, worüber du dich so aufgeregt hast, das verpufft doch. Das tut so viel.
Absolut.
Wenn sich einfach nur mal einer entschuldigt und sagt, ja, sorry, war meine Schuld.
Ja, das stimmt, aber das passiert halt in dem Fall nicht und deswegen nehmen die diesen Kampf auf und ich kann dir ja mal ein bisschen von diesen beiden Gutachten erzählen, die den Auftrag gegeben haben. Das finde ich nämlich sehr interessant. Das erste Gutachten ist bei einem niederländischen Psychiater und der äußert sehr, sehr große Zweifel an der Arbeit der Polizei. Der sagt zum Beispiel, hätte die Polizei auf den Verhandlungsführer gewartet, der bereits unterwegs war, hätte dies einen positiven Einfluss auf das Ergebnis haben können. Außerdem kontaktieren Sammys Eltern den deutschen Juristen und Kriminologen Thomas Feltes. Der beschäftigt sich seit Jahren intensiv mit polizeilichen Einsatzstatistiken und dem Einsatz von Gewalt durch Polizeibeamte. Und Feltes fällt ein ziemlich vernichtendes Urteil. Auch er kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass der Tod von Sammy hätte verhindert werden können. Laut ihm hat die Polizei gegen Grundprinzipien im Umgang mit psychisch kranken Menschen verstoßen. Das fängt schon bei Kleinigkeiten wie beim Einsatz von Pfefferspray an. Das wusste ich nämlich auch nicht. Laut Gutachter kann das bei psychisch verwirrten Menschen das Gefühl des Angriffs noch verstärken. Also das wusste ich schon. Aber es kann sogar bei psychisch kranken Personen zum Tod führen, Pfefferspray. Das heißt, das darfst du auf gar keinen Fall einsetzen, wenn du es mit einer verwirrten Person zu tun hast. Feltes kritisiert außerdem, dass die Polizei offenbar nichts tut, um Sammy zu beruhigen und ihm seine Angst zu nehmen. Und das, obwohl spätestens nach dem Funkspruch der Einsatzleitung allen Polizisten vor Ort hätte klar sein müssen, dass Sammy eben, Zitat, ein Patient und kein Krimineller ist. Doch stattdessen richten die Beamten trotzdem ihre Waffen auf ihn. Gutachter Feltes hält das für höchst unprofessionell, weil Sammy sich dadurch vermutlich noch mehr bedroht fühlt und aufgrund seines Zustandes gar nicht richtig darauf reagieren kann. Den Beamten hätte klar sein müssen, dass Sammy sie nicht richtig versteht, sagt Feltes. Und sie haben mit ihrem fahrlässigen Verhalten am Ende den Tod von Sammy mit herbeigeführt, obwohl es ihre Pflicht gewesen wäre, Sammy zu helfen. In einer Stadt, in der Drogen wie Gras oder Hasch legal sind, müssen die Polizisten im Umgang mit gestörten Menschen geschult sein, kritisiert auch Sammys Mutter Justine nach dem Vorfall immer und immer wieder.
Waren diese Polizisten denn jetzt so geschult in dieser Thematik oder nicht?
Ja, das ist halt die große Frage. Da müssen wir uns vielleicht mal kurz anschauen, wie oft die Polizisten in den Niederlanden in eine solche Lage kommen. Nicht nur dort, auch bei uns in Deutschland steigt die Zahl der Vorfälle mit psychisch kranken Menschen seit Jahren. Und auch das Thema Polizeigewalt ist in den letzten Jahren weltweit immer größer geworden. Du brauchst jetzt ja nur an George Floyd zu denken.
An den habe ich vorhin tatsächlich
genau,
schon.
Das war ja im selben Jahr, auch 2020. Und das hat ja damals diese riesigen Black Lives Matter Proteste ausgelöst. Auch bei uns in Deutschland gibt es immer wieder Einsätze, bei denen Menschen durch übermäßige Gewalt von Polizisten verletzt werden oder sogar sterben. Im Jahr 2021 zählte das Statistische Bundesamt knapp 2800 Ermittlungsverfahren gegen Polizisten wegen Gewaltausübung im Amt. Forschende der Goethe-Uni in Frankfurt am Main haben sich das Ganze im Rahmen einer Studie nochmal genauer angeschaut und schätzen, dass die Dunkelziffer möglicherweise fast fünfmal so hoch ist, weil eben viele Fälle gar nicht erst angezeigt werden. Das kann man sich auch ganz gut vorstellen. Und wenn, dann gibt es nur ganz, ganz selten eine Anklage. In den meisten Fällen wird am Ende, wie bei Sammy, von Notwehr gesprochen. Wenn die Studie der Uni in Frankfurt also richtig liegt, hätten wir bei uns in Deutschland mehr als 10.000 Fälle von Polizeigewalt pro Jahr. 2020, also in dem Jahr von Sammys Tod, sind in Deutschland insgesamt 15 Menschen durch Polizeischüsse gestorben. In den Niederlanden waren es laut einer Studie der Menschenrechtsorganisation Control Alt Delete mit 16 sogar mehr als bei uns. Also sind 16 Menschen gestorben und Deutschland hat ja viermal so viele Einwohner wie die Niederlande. Also auf die Einwohner gerechnet ist das schon richtig, richtig viel. Fast alle Todesopfer in den Niederlanden waren psychisch verwirrt, so wie Sammy. Gerade diese Menschen sind besonders gefährdet, sagt Kriminologe Thomas Feltes, eben weil sie auf Anweisungen von Polizisten nicht reagieren, weil sie diese gar nicht verstehen und weil sie auch ja manchmal panisch und unvorhersehbar reagieren. Dadurch werden sie von den Polizisten oft vorschnell als Gefahr eingeschätzt, was ich auch nachvollziehen kann. Wenn sich einer plötzlich bewegt und hat ein Messer in der Hand, dann weiß ich ja nicht, was der jetzt von mir will. Also ne, das ist ja nachvollziehbar. Feltes schätzt, dass 3/4 aller Opfer, die in den vergangenen Jahren durch die Polizei getötet wurden, psychisch krank waren. Offizielle Zahlen gibt es dazu nicht. Und das zeigt vielleicht auch schon das Problem. Experten kritisieren die fehlende Aufarbeitung und fordern, dass sich die Polizei und auch die Politik mehr mit diesem Problem beschäftigen. Also der Umgang mit psychisch kranken Menschen ist, und das beantwortet jetzt vielleicht ein bisschen deine Frage, sowohl in Deutschland als auch in den Niederlanden in der Grundausbildung der Polizei Thema. Mhm. Diese Grundausbildung liegt aber bei vielen Polizisten schon Jahre zurück. Weiterbildung gibt es nur ganz selten. Und was den Polizisten dann beigebracht wird, ist zumindest bei uns in Deutschland in jedem Bundesland anders. Die Polizei hält sich da auch so ein bisschen bedeckt, was diese Inhalte angeht. Ein Polizist aus NRW hat zum Beispiel noch vergangenes Jahr in einem Interview erzählt, dass der Umgang mit psychisch kranken Menschen in den letzten 30 Jahren in der Aus- und Fortbildung kaum stattgefunden hat. Zitat: Vor allem gibt es dazu keine abgestimmten Handlungsempfehlungen oder Kommunikationsstrategie. Das heißt, die kriegen eben nicht gesagt, wie sie da genau mit umgehen sollen. Dabei ist eigentlich relativ klar, wie Polizisten in solchen Situationen handeln sollen. Ruhe bewahren, langsam und deutlich sprechen, Hilfe anbieten und auf keinen Fall sollten Polizisten Pfefferspray anwenden oder ihrem Gegenüber drohen oder sonst wie provozieren, weil eben dadurch die Situation schnell eskalieren kann. Wichtig ist es auch, die Person ernst zu nehmen und auf Sorgen und Ängste einzugehen, auch wenn die jetzt vielleicht für uns gesunde Menschen nicht logisch erscheinen. Ja, weil wenn man in Psychose ist, hat man vielleicht irgendein Verlangen, wo ich jetzt denke, hä, das passt ja gar nicht, aber in dem Moment halt dann die Situation und die Person ernst nehmen. Diese Handlungsempfehlungen kennt auch die niederländische Polizei. Experten sagen aber, mit einer besseren Aus- und Fortbildung könnte ein Großteil der Toten verhindert werden. Polizisten sind oft vor allem darauf trainiert, Situationen möglichst schnell zu lösen. Und sie lernen auch, dass ein dominantes und lautes Auftreten hilfreich ist. Also das ist ja so etwas, was dann total miteinander crasht, ne? Das normale Auftreten mit dem, wie sie es in der Situation machen müssen. Und man muss sagen, das gehört ja zur Wahrheit auch dazu, dass die Gewalt und die Respektlosigkeit gegenüber Polizistinnen und Polizisten immer mehr steigt.
Die werden angespuckt, beschimpft. Das ist
ganz, ganz schlimm. Das ist eine riesige Schweinerei. Also wahrscheinlich wird dann auch der Geduldsfaden irgendwann dünner. Was ich auch total nachvollziehen kann, ne? Also
ich staune schon immer, wenn man so Aufnahmen sieht, so Videos mit den Klimaklebern.
Ja.
Ne, da wollen Autofahrer schon losbrettern, dann müssen die Polizisten noch die natürlich aufhalten.
Ja.
Und die müssen da die Hände erst mit so einer Flüssigkeit lösen und dann sanft davontragen und dann rennen die wieder zurück und setzen sich da wieder hin. Also die müssen ja da eine Engelsgeduld haben.
Ja, und dann eben hast du gleichzeitig von oben die Anweisung, ne, seid mal ein bisschen robuster, seid mal ein bisschen gewaltfähiger, lasst euch nicht alles gefallen und dann passiert eben sowas wie der Fall von Sammy. Und wenn man sich eben das, was man sehen kann auf den Videos, ist halt sehr unkoordiniert. Es wirkt unbeholfen, als wüssten sie nicht so richtig, was sie hätten tun sollen. Und das belegt auch eine Umfrage unter mehr als 1000 niederländischen Polizisten. Da haben 3/4 angegeben, dass sie sich regelmäßig machtlos gegenüber Menschen mit psychischen Problemen fühlen. Das liegt ihren eigenen Angaben nach daran, dass sie dazu in ihrer Polizeiausbildung zu wenig gelernt haben. Also es ist Thema, aber es ist nicht genug und sie wissen nicht richtig, wie sie damit umgehen sollen. Die niederländischen Behörden bestreiten das und sagen, dass sie ihre Polizisten sehr wohl für solche Situationen ausbilden. Laut der Aussage der Behörden ist es aber auch nicht Aufgabe von Polizisten, psychische Erkrankungen bei Menschen zu diagnostizieren, sondern die Situation unter Kontrolle zu bringen. Also auch diese Argumentation kann ich nachvollziehen. Das sind ja keine Ärzte, ne? Die sollen ja nicht eine Diagnose stellen. Allerdings passieren eben in diesen Situationen auch oft Fehler. 3/4 der Polizisten hat in dieser Umfrage angegeben, dass sie da auch schon mal falsch gehandelt haben. Also es gibt eben dieses Gutachten von dem Kriminologen Thomas Feltes, der sagt ganz klar, diese Fehler haben Sammy das Leben gekostet. Und Sammys Eltern beauftragen außerdem noch ein Recherchenetzwerk aus London mit der Aufarbeitung des Falls, Forensic Architecture. Die haben Berichte zum Anschlag von Hanau und auch zu den NSU-Morden geliefert. Und die machen sowas ganz Interessantes, die machen so 3D-Rekonstruktionen von Fällen. Wer stand wo, welche Bewegung und so weiter. Und das machen sie in diesem Fall auch von den letzten 15 Minuten im Leben von Sammy. Und dabei finden die Experten zwei sehr wichtige und entscheidende Dinge für diesen Fall heraus. Erstens, der Hundeführer fällt nicht, so wie später von der Polizei und auch von der Staatsanwältin behauptet, zusammen mit Sammy zu Boden. Das heißt, die angebliche Gefahr für ihren Kollegen, die ja die Polizisten damals in ihren Befragungen als Grund für die Schüsse angegeben haben, hat es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Der Hundeführer bleibt die ganze Zeit stehen. Sammy liegt allein auf dem Boden, auf dem Rücken. Zweitens gibt es laut den Experten erhebliche Zweifel daran, dass Sammy auf die Polizisten zugeht und sie dabei mit dem Messer bedroht, also bevor er fällt. Davon ist auch auf den vorhandenen Videoaufnahmen nichts zu sehen. Denn, das habe ich ja schon erwähnt, die entscheidenden letzten Sekunden im Leben von Sammy sind auf keinem der Videos zu sehen. Forensic Architecture hat sich aber vor allem die letzten Sekunden der anderen Videos genau angeschaut, analysiert und dann eben versucht zu rekonstruieren, wie es weitergeht, ja, wie Sammy zu Boden geht und in welcher Position er ist, als die tödlichen Schüsse fallen. Die Experten kommen zu dem Schluss, dass Sammy bereits auf dem Rücken liegt, als er erschossen wird und das Messer zu diesem Zeitpunkt höchstwahrscheinlich gar nicht mehr in der Hand hat, weil es nämlich sehr weit weg von der Leiche gefunden wurde. Aber das passt irgendwie nicht mit der Aussage der Polizisten zusammen, dass der 23-Jährige sie bedroht hat und dass sie deshalb in Notwehr auf ihn schießen mussten. Und dann ist noch etwas seltsam. Ich habe dir eben schon von der Verletzung an Sammys Ohr erzählt. Und das haben ja die niederländischen Behörden so interpretiert. Er hat mit dem Messer so rumgefuchtelt, ist dann an seinem Ohr hergekommen und hat sich selbst verletzt. Mhm. Bei einer gerichtsmedizinischen Untersuchung in Deutschland kommt heraus, dass diese Verletzung entstanden ist, weil jemand Druck auf Sammys Arm oder seine Hand mit dem Messer ausgeübt hat. Weißt du, also jemand hat ihm die Hand mit dem Messer an den Kopf gedrückt. Das war er nicht selbst. Wahrscheinlich der Hundeführer, der seinen Arm von hinten um Sammy geschlungen und ihn zu Boden gerissen hat. Die ganze Notwehrgeschichte fällt damit in sich zusammen und es bleibt die Frage, warum musste Sammy sterben, wenn die Polizisten sich mit ein paar Schritten aus der Gefahrensituation hätten entfernen können.
Ist denn das Ganze jetzt vor Gericht gegangen? War sowas dann auch eine Zeugenaussage? Haben die Eltern von Sammy irgendwas erreichen können?
Also, beim ersten Mal hat die Staatsanwältin abgelehnt, das Verfahren überhaupt erst anzufangen, also überhaupt Anklage zu erheben, weil gesagt, das war Notwehr, da brauchen wir jetzt gar kein Verfahren machen. Und Sammys Eltern, die wollten sich damit natürlich nicht zufrieden geben. Sie schicken alle Rechercheergebnisse und Gutachten, die sie in der Zwischenzeit gesammelt haben. Also das war nach diesem ersten Einstellung des Verfahrens oder überhaupt nicht erst Eröffnung des Verfahrens. Sie schicken all den Kram nach Amsterdam und hoffen, dass der Fall nochmal überprüft wird. Sie sind sich sicher, dass diese neuen Erkenntnisse zu einer Anklage gegen die beiden Schützen, den Hundeführer und auch die Einsatzleitung führen müssen. Weil eben dieses Ganze, wo lag Sammy und so, das war eben vor diesen Gutachten nicht bekannt. Aber, und das fand ich wirklich schockierend, die Entscheidung darüber, ob es jetzt doch noch zu einem Verfahren kommt, liegt bei derselben Staatsanwältin, die das Verfahren schon beim ersten Mal eingestellt hat. Und jetzt kannst du dir ungefähr vorstellen, was die Juristin macht, als sie diesen Antrag bekommt.
Da müsste ja schon ein Wunder geschehen.
Nee, eben nicht. Also im Juli 2024 wird der Antrag von Sammys Eltern abgelehnt. Sie will nicht mal eingestehen, dass es bei dem Einsatz Fehler gegeben hat. Aktuell hofft Sammys Familie auf ein Anklageerzwingungsverfahren. Das ist so die letzte Chance, da irgendwie strafrechtlich noch was zu reißen. Und sie versuchen gleichzeitig in einem Zivilverfahren Gerechtigkeit zu finden. Die Kosten für Anwälte und Gutachten, die die Familie größtenteils aus eigener Tasche bezahlt hat, sind längst sechsstellig. Also vielleicht an der Stelle, wenn ihr die unterstützen wollt, könnt ihr online spenden auf justiceforsammy.com. Mache ich normalerweise nicht, aber ja, es kann ja eigentlich nicht sein, dass eine Familie ihren Sohn verliert und dann auch noch ihre komplette finanzielle Basis. Dort gibt's außerdem einen Fanshop, in dem man Artikel mit dem Justice for Sammy Logo kaufen kann. Die Einnahmen davon gehen an verschiedene Kinderprojekte wie die Arche oder ein Kinderhospiz. Sammy war es nämlich immer wichtig, anderen zu helfen. Nur als er selbst Hilfe brauchte, hat ihm niemand zugehört.
Ist das das Ende des Falls?
Das ist das Ende des Falls. Das ist alles, was es bis jetzt gibt. Schrecklich, ne? Das macht einen so wütend.
Boah, total. Ich meine, ich glaube, ich habe letztens auch wieder so einen Film geguckt. Das ist ja wirklich auch so Filmmaterial, ne? So, du kommst gegen die Polizei nicht an, weil die da zusammenhält. Das ist so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Das ist so ein fieses Gefühl. Also wenn ich das jetzt hier gerade schon so krass verspüre, dann ja, das potenziert sich ja bei den Eltern nochmal ins Unermessliche.
Ja.
Boah, ist das heftig. Und ehrlich gesagt, mir ist es jetzt auch gerade mal völlig egal, wie die geschult sind oder nicht geschult sind. Rennt einer mit einem Messer aggressiv und schreiend auf mich los? Oder torkelt da einer in einer Unterbuchse mit Flipflops oder wie viel er da gerade noch anhatte? Ja. Das ist doch ein Riesenunterschied, ob ich dann schieße oder nicht.
Ja, und die waren 15 und er war einer.
Und auch wenn er nicht auf dem Boden gelegen hätte, auch wenn er, ich kann mir nicht vorstellen, dass der auf einmal losrennt. Oder losgerannt sein soll.
Ja.
Also wo war da die Gefahr? Wir waren nicht dabei. Es
das gibt stimmt.
kein Videomaterial. Ja. Aber es ist so schwer, sich vorzustellen. So wie es halt vorher dann die ganze Zeit war. Und der, ja, überlegen wir mal. Er hat ja zwischendurch geschrien. Mhm. Und dann ist er ja auch mal weggerannt. Aber er war ja so ein bisschen, ja, so nervös und rannte da im Kreis und so weiter, wo der Freund ihn ja gar nicht irgendwie bändigen konnte.
Ja.
Aber von Aggression hast du da nichts erzählt.
War auch nicht. Also ja, aber wirkte ängstlich, ne? Ängstlich und verwirrt.
Ja, natürlich. Und wenn jemand ängstlich und verwirrt ist, dann muss man den natürlich, dann muss man schießen.
Ja, also
ne, Ironie aus.
Ja, die Gefahr ist halt immer, ne, Rückschaufehler. Wir wissen diese Sachen, die wir jetzt wissen, das wussten die Polizisten natürlich nicht. Und ich glaube.
Aber deswegen meine ich, ist doch egal, ob der jetzt verwirrt ist oder irgendwas. Aber da steht einer. Ich würde das nur verstehen können, wenn der auf einmal umgeschaltet hätte in Vollgasmodus und wäre hier mit Hand erhoben und
so
dann
haben,
los.
So haben es die Polizisten ja erzählt und das ist ja mittlerweile widerlegt.
Ja, aber er lacht doch auch eine
Das passt halt alles nicht zusammen. Nee. Und ich glaube, ich habe auch ein bisschen Verständnis rausgehört für die Situation der Polizisten bei der Mutter. Jetzt nicht im Sinne von, dass sie ihren Sohn getötet haben, aber dass die halt auch einen schwierigen Job haben, ne? Und da geht's ja eben nicht darum, jemanden anzuprangern und zu sagen, der soll für immer weggesperrt werden. Das habe ich ja eben schon gesagt. Ja. Aber die haben nicht mal, es hat nicht mal einer eingestanden der niederländischen Behörden so, das hätte so nicht passieren dürfen. Ihr Sohn hätte nicht sterben müssen. Es tut uns wahnsinnig leid. Das wird ja schon, das wird denen schon helfen.
Auf jeden Fall, da gehe ich von aus. Ich meine, es ist jetzt auch noch so der Punkt, das muss nicht unbedingt besser laufen, wenn das jetzt in Deutschland gewesen
wäre. Nicht.
Aber trotzdem, das ist jetzt auch noch wieder weiter weg.
Klar.
Und dann brauchst du ja vielleicht da nochmal wieder jemanden, der das übersetzt. Naja, mit Holländisch und so, das wird ja vielleicht noch so gehen. Aber einfacher macht es das auch nicht, dass es jetzt nun auch nochmal ein anderes Land ist.
Ja, und du kannst dir ja vorstellen, was die Mutter sich auch für Vorwürfe macht, ne? Dass sie nicht sofort nach Amsterdam gefahren ist.
Wie lange, wann war
das? Das war so das war 2020 und das war halt alles, wie so oft im Leben, war das Zufall, ne? 2020, du erinnerst dich, Corona. Sammy war eigentlich in Bangkok, da hat er dann zu dem Zeitpunkt schon gelebt, hatte auch eine Freundin da und wollte nur kurz, ich glaube, um sein Visum zu verlängern, zurück nach Deutschland, um seine Familie zu sehen. Und dann war Shutdown, es gab keine Flüge mehr. Dann ist er erstmal für ein paar Monate wieder bei seinen Eltern eingezogen und hat dementsprechend seinen Geburtstag dann in Amsterdam gefeiert, weil das die einzige Möglichkeit war, wo man so einigermaßen noch hinkommen konnte. Ne?
Ja.
Also.
Und du sagst ja auch noch, die Zahl 23 hat so eine große Rolle.
Ja.
Und dann ist er. Ja, wie viele Tage nach seinem, zwei Tage nach seinem 23.
Zwei Tage nach dem 23. Geburtstag war er tot, ja.
Also ich bin jetzt ehrlich gesagt sehr, sehr gespannt auf deinen anderen Podcast, bei dem ich mir den Namen irgendwie nie merken kann.
Dieser eine Moment.
Dieser eine Moment, der besondere Tag.
Fast.
So will ich den immer nennen. Dieser eine Moment, das höre ich mir an.
Ja, solltest du tun. Vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Gespräch. Es ist sehr viel Wut bei der Mutter logischerweise, ne?
Ja.
Und ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Und das ist wirklich so eine Löwenmutter, ne? Die kämpft und die hört auch nicht auf. Aber du merkst halt, dass unter diesem Kampf und unter dieser Wut so wahnsinnig viel Schmerz ist. Und ganz am Ende, also ich versuche ja schon bei den Gesprächen sehr empathisch zu sein, aber eben auch professionell, weil es nützt ja niemandem, wenn ich dann auch anfange zu weinen, wenn die anfangen zu weinen, also die Gäste. Und am Ende ist mir so die Stimme weggebrochen, ich konnte nicht mehr, weil ich diesen Schmerz in diesen Augen gesehen habe und das tat mir einfach so, tut mir immer noch so unendlich leid. Also hört ihr, wie gesagt, weil dieser eine Moment, Folge Nummer 10, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Und ich danke dir, dass du dich mit mir durch diesen Fall gequält, klingt jetzt falsch, aber es ist
ich
ja
weiß,
schon...
Ich weiß, was du meinst und ich glaube, deine Hörer wissen das auch.
Ja, es ist irgendwie, ja, viele, viele Details und ich glaube, jedes Detail, was dazu kommt, macht einen noch wütender. Mhm. So, das ist so gerade mein Gefühl.
Ich fände es schöner, wenn der Sammy noch da wäre.
Ja, ich glaube, das fänden alle, die ihn kennen, so, weil alle, die ich gefragt habe, sagen, das ist ein ganz, ganz toller junger Mann war.
Ich glaube das auch,
ja.
Obwohl ich ihn nicht kenne.
Tanina, trotzdem danke für deine Zeit und ich bin gespannt auf das Feedback, wenn du die Folge dann gehört hast.
Ja, auf jeden Fall. War wieder sehr schön hier heute mit dir.
Dankeschön. Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook- und unserer Instagram-Seite.